Ja, so groß bist du, Herr, und alle Ehre gehört dir. Und Herr, ich bitte dich, dass jetzt du auch meine Schwachheit gebrauchst, Herr, um dich groß zu machen, um dich lieb zu machen, unser Herz dir zuzuneigen. Amen. Ja, ich möchte euch heute eine Frau vorstellen, eine wunderschöne Frau. Ich denke, ihr seid da einig mit mir. Ich habe mich in sie verguckt. Ich kann euch aber sagen, auch Jesus hat sich in sie verguckt. Sagen ja manche Leute, habe ich schon gelesen, Jesus wäre mit der Maria Magdalena verheiratet gewesen oder zumindest hätte ein Verhältnis mit ihr gehabt. Aber ich kann euch versichern, das kann nicht sein, weil er hatte eine viel wertvollere Braut. Er hat sich schon lang, lang, lang davor in eine Frau verguckt. Schon bevor die Maria Magdalena auf der Erde war. Und die Maria Magdalena ist da nicht dran gekommen. Und ich denke, viele von euch lesen gerne so Liebesromane. Nee? Also ich kenne viele zumindest, ich kenne viele, die Liebesromane lesen. Aber ich möchte euch einfach jetzt eine Liebesgeschichte vorstellen heute, die so spannend, so dramatisch ist, so mitreißend, so himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, wie es einfach keine andere gibt. Und die beginnt schon vor unserer Zeitrechnung. Und sie geht bis zum Ende der Zeit und sogar noch darüber hinaus. Und zwar ist es die Liebesgeschichte von Gott. Gott hat sich mit dem Volk Israel erwählt. Israel ist seine Braut. Wir lesen Jesaja 54. Da sagt er: Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst dich nicht lächerlich machen. Die Schande deiner Jugend wirst du vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Wir können daraus lesen, diese Liebesgeschichte war wirklich nicht nur himmelhochjauchzend, die war höchst dramatisch. Die Verlobte von Gott, die wirft sich anderen Männern an den Hals, sie geht mit anderen Männern ins Bett, müsst ihr euch mal vorstellen. Und der Bräutigam entlässt sie dann. Er sagt: Wenn du mich nicht willst, ich lasse dich gehen. Ich will dich nicht zwingen, bei mir zu bleiben. Aber es hat sein Herz zutiefst bewegt. Er hat sie nicht aufgegeben einfach. Er ist ihr nachgegangen. Und dann sagt er sogar in Jesaja 62: Wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Also ein paar Kapitel davor sagt er: Es ist eine schlimme Sache mit dir. Du gehst mit anderen Männern ins Bett, obwohl du meine Verlobte bist. Und jetzt sagt er: Ich freue mich so an dir, wie der Bräutigam sich an der Braut freut. Also da sehen wir, sein Herz ist wirklich noch voller Liebe und voller Empathie und er ist einfach voll da noch für sie. Also die meisten von uns sind ja verheiratet oder haben zumindest ein Liebesverhältnis mal gehabt und da wissen wir, was da vor sich geht, wenn man jetzt wirklich total verknallt ist in jemand. Wie man sich da freut, wenn man da zusammenkommt. Und wenn das wirklich zusammengeht, dann so freut sich Gott auch. Also ich glaube, wir können uns das gar nicht wirklich vorstellen, wie stark das ist. Unsere Gefühle sind nur noch ein Abklatsch davon. Aber bei ihm ist es noch viel, viel, viel mächtiger, diese Freude. Und im Hohen Lied lesen wir: Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Und das ist, kann man natürlich jetzt sehen, der Salomo mit seiner Geliebten, aber es ist genauso ein Bild von Gott. Er sagt es von sich aus. Die Liebe seiner Verlobten ist schön. Sie ist viel köstlicher als Wein. Der Duft ist viel kostbarer als alle Balsamöle. Also er berauscht sich so richtig daran an seiner Braut. Einfach für mich so, ich mir das so, je mehr ich versuche, mir das so vergegenwärtigen, desto gewaltiger ist das einfach. Und dann in der Zeit kommt noch was anderes raus, nämlich dass Jesus dieser Bräutigam ist. Er stellt sich selber als Bräutigam vor. Im Johannes 2, dieses Wunder von der Wasser zu Wein, das ist damals zu der Zeit, ist es so gewesen, dass der Bräutigam ist für den Wein zuständig. Und Jesus jetzt hat gemerkt, es ist kein Wein da. Er hat das Wasser zu Wein gemacht. Er hat das Hochzeit, die Hochzeitsgesellschaft mit Wein versorgt. Das heißt, ich bin der Bräutigam, ich versorge euch mit Wein. Das ist meine Aufgabe. Und so hat er sich selbst eigentlich als Bräutigam schon offenbart in diesem Wunder. Und dann aber auch sonst sagt er das selber, zum Beispiel Matthäus 9, 14, 15. Da sind eines Tages die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus gekommen und fragten ihn: Warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht? Und Jesus hat geantwortet: Sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Also es ist ganz klar, er spricht von den Jüngern und von sich. Er ist jetzt bei den Jüngern und jetzt feiern sie. Er ist der Bräutigam für die Jünger. Er wird weggenommen werden, sagt auch schon voraus, und dann haben sie Grund zum Fasten. Aber jetzt ist er der Bräutigam. Also sagt es ganz deutlich: Ich bin der Bräutigam. Und auch der Johannes der Täufer, er sieht auch Jesus als Bräutigam. Da lesen wir im Johannes 3, 29. Sagt der Johannes: Der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Also der Johannes, der Täufer, sagt: Jesus ist mein Freund und er ist der Bräutigam. Und weil ich jetzt sehe, die Hochzeit, die kommt bald zustande, deswegen ist mein Herz voller Freude. Das ist meine schönste Freude. Also klar wieder, Jesus ist der Bräutigam. Und ursprünglich war das eben so, dass das Volk Israel eben diese Braut ist. Aber mit Jesus hat sich das dann auch gewandelt. Es ist offenbar geworden, es ist schon von Anfang an so gedacht. Aber am Anfang war dieses Wort, du bist meine Braut, ist es ans Volk Israel gegangen. Aber jetzt wird es noch klarer mit Paulus, der sagt dann in Epheser: Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Also jetzt diese Braut von den Juden, da ist jetzt noch ein anderer Teil dazugekommen, eben aus den Nationen, aus den Völkern, und das hat Jesus jetzt zu einem neuen Menschen gemacht, also zu einer neuen Braut. Das ist nicht nur aus Volk Israel, sondern von allen Nationen können jetzt dazukommen zu dieser schönen Braut. Und Epheser 5 lesen wir dann auch noch, wo das noch ganz deutlich wird, 31 bis 32. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Also Gott hat ja die Ehe gestiftet, schon ganz am Anfang eben, hat er schon gesagt, Adam und Eva zusammen, und dann heißt es schon ganz am Anfang von der Heiligen Schrift, der Mann wird sein Zuhause verlassen, um mit der Frau eins zu werden, ein Fleisch zu sein, ein Leib zu werden. Und der Paulus sagt, das ist genau das, was geschieht von Christus, Jesus Christus, mit seiner Braut. Also es ist schon ganz von Anfang an ist es so gedacht gewesen. Und Jesus hat es jetzt wirklich so, ja, herbeigeführt. Und der Paulus hat uns das so klar gemacht. Der Paulus war ja vom Heiligen Geist gelehrt worden, hat er das alles sehen dürfen oder erkennen dürfen durch den Heiligen Geist. Und ganz interessant ist jetzt, wenn man schaut, Braut und Bräutigam, wie war das eigentlich zur Zeit, als Jesus gelebt hat? Weil diese Dinge, die sind ja zu der Zeit vom Alten und Neuen Testament geschrieben worden, und die Menschen damals haben das mit ihren Augen, mit ihrem Erleben verbunden. Also wir können das manchmal noch gar nicht mehr so richtig einordnen, weil wir Hochzeit anders feiern. Oder überhaupt Verlobung, manchmal gibt es ja gar keine Verlobung mehr. Aber zu der Zeit gab es ganz bestimmte Regeln oder Gepflogenheiten, wie man das gemacht hat. Da war es eben so, wenn ein Mann überhaupt sich eine Frau verguckt hat und er wollte sie heiraten, dann musste er zu dem Vater von der Frau gehen und musste sie einfach abkaufen. Er musste seinen Preis hingeben, damit das irgendwie geht. Und danach war das so, wenn die Frau dem Mann also gekauft wurde, dann war das klar von den biblischen Begriffen her, sie gehört ihm. Er ist der Besitzer, Baal ist der Besitzer. Und sie heißt die in Besitz Befindliche, also das hebräische Wort dafür. Also die Braut heißt die in Besitz Befindliche und der Ehemann der Besitzer. Also das war das Verständnis oder das Leben zu der Zeit damals. Und eben dieses Freikaufen oder Loskaufen, Abkaufen, das lesen wir in Petrus 1, wie das Jesus so gemacht hat. Da heißt es: Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat, von eurem früheren sinnlosen Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Also Jesus hat sich daran gehalten, oder anders wahrscheinlich, diese Ordnung wurde so eingeführt, schon im Hinblick auf Jesus. Man kauft die Braut los. Jesus hat es gemacht mit seinem eigenen Leben. Am Kreuz hat er die Braut uns erkauft durch seinen Tod. Und das ist einfach cool, wenn wir das wirklich erkennen. Wir können nur seine Braut sein, weil er uns bezahlt hat. Wir haben eigentlich, der Vater eigentlich ist der Teufel, sagt er, euer Vater ist der Teufel, solange er nicht zu mir gehört. Er hat dem Teufel uns abgekauft. Uns abgekauft durch sein eigenes Leben, durch sein Blut. Also wenn wir seine Braut sind oder sein wollen, dann müssen wir ganz klar wissen, wir sind es nur, weil er eben so viel für uns gegeben hat. Wenn dann der Mann die Frau, seine zukünftige eben dann quasi seinem Vater abgekauft hat, dann gab es eine Verlobungsfeier im Haus der Braut und dann gab es auch ein Weinritual und den Segen. Und wenn die Braut aus dem Becher, den der zukünftige Mann ihr gibt, wenn sie den trinkt, dann heißt es, ich bin einverstanden, ich willige ein. Also der Mann gibt der Frau den Kelch und sie nimmt, okay, ich willige ein. Und jetzt genauso hat es Jesus auch gemacht. Beim Abendmahl heißt es in Lukas zum Beispiel, nach dem Essen nahm er, Jesus, einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes. Ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Und in Markus heißt es noch, zur Ergänzung, er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen, und sie tranken alle daraus. Also Jesus hatte ich seinen Jüngern gesagt, schaut, das ist der Wein, den biete ich euch jetzt an, dieser Kelch der Verlobung. Wenn ihr den trinkt, dann heißt es, jawohl, ihr wollt meine Braut sein. Und die Jünger haben es getan, sie haben getrunken daraus. Jawohl, wir möchten zu deiner Braut gehören. Und das finde ich so fantastisch, dass es so im Abendmahl eigentlich wieder zum Ausdruck kommt. Und wenn ihr Abendmahl nehmt, nächstes Mal, dann könnt ihr auch wirklich daran denken, dass das eigentlich so um diese Verlobungsfeier hat der Jesus so gefeiert mit seinen Jüngern. Und wenn ihr den Kelch denn trinkt, dann sagt er, jawohl, ich bin gern deine Braut, ich gehöre gern zu deiner Braut. Ja, und der Bräutigam, der muss auch noch Geschenke bringen. Also er muss freikaufen, mein Vater, aber der Braut selber muss auch noch Geschenke bringen. Das ist wie so eine Art Unterpfand gewesen, dass es heißt, die Braut kann wissen, jawohl, der kommt wieder, mein Mann, der holt mich dann ab. Das ist jetzt sicher, das hat, lässt mir als Pfand da. Und auch das hat Jesus dann gemacht, Epheser 1. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Eben Jesus hat den Gläubigen und der ganzen Gemeinde den Heiligen Geist gegeben. Er ist unser Unterpfand, heißt es. Das Angeld, die Anzahlung, der erste Teil von dem, was wir denn in der Ewigkeit erleben werden. Also Jesus hat sich auch da wieder an diese Ordnung gehalten. Oder diese Ordnung ist ein Sinnbild dafür im normalen Leben, wie Jesus, wie Gott vorgeht. Er kauft uns los, er bietet uns den Bund an, diesen neuen Bund, wie Jesus ja sagt, in meinem Blut. Wir können einwilligen und dann gibt er uns noch den Heiligen Geist für unseren Weg bis dahin, um diese Wartezeit, um es da sicher zu machen, doch, der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich sein Kind bin, dass ich dazugehöre. Es ist mein Pfand, das ich habe. Ja, und diese Verlobungszeit, die dauert ungefähr ein Jahr und wird Kiddushin genannt, das ist die Zeit der Heiligung. Das Paar sieht sich in der Zeit kaum oder wenig und kein Sex. Gab es nicht in dieser Zeit. Also sie mussten sich reinhalten in dieser Zeit. Das ist für mich auch schon eine Bestätigung, warum es Sinn macht, dass man vor der Hochzeit wartet mit dem Sex. Einfach weil das eben ein Bild ist, wie Gott mit der Gemeinde umgeht. Und da gibt es keinen Sex, da gibt es keine völlige Vereinigung. Es gibt die das Versprechen, aber es ist noch nicht die völlige Vereinigung. Und dann geht er mal nach Hause und bereitet ein Zuhause vor. Meistens so beim Anbau, beim Haus von seinen Eltern. Und dann muss er es schön machen, gut machen, damit er danach die Braut dorthin holen kann. Und Jesus, was sagt er in Johannes 14? Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Also Jesus bereitet jetzt für seine Braut, für uns, wenn wir dazugehören, schon diese Wohnung vor. Das hat uns zugesagt, und das dürfen wir uns immer wieder wirklich so vor Augen führen. Er ist jetzt tüchtig am Wirken, am Werken da oben, in dieser himmlischen Welt. Und so vollkommen wie er ist, wird auch die Wohnung, wo wir einziehen dürfen, dann auch vollkommen sein. Einfach das Nonplusultra wird es sein. Ja, und die Frau in dieser Zeit, die bereitet sich eben so innerlich und äußerlich so drauf vor. Auf diese Aufgabe als Ehefrau, als Mutter, sie wartet und freut sich und ist voller Sehnsucht und malt sich das schon in schönsten Farben aus, wie das denn sein wird, das Hochzeitsfest. Und dann, wenn sie mit dem Ehemann zusammen sein wird, was für eine schöne, glückliche Zeit sie haben dürfen, das beschäftigt sie und da macht sie sich schön, macht die Aussteuer schon bereit, macht einfach alles bereit. Und sie wartet dann. Und ja, im Titus 2 schreibt der Paulus, wie das eigentlich so ist in unserem Sinn, im geistlichen Sinn ist, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Also schreibt eigentlich so, dieser Zustand der Verlobung, dieser Heiligung, es ist eigentlich eine Zeit, wo wir voller Sehnsucht eigentlich sein können oder sollten. Es soll eigentlich unser höchstes Glück sein, darauf uns auszurichten, darauf zu warten und mit jeder Phase unseres Lebens daran zu denken, die Hochzeit, die kommt bald. Bald wird es soweit sein. Bald werde ich in Ewigkeit bei ihm sein. Bald werde ich vollkommen sein dürfen. Und das ist jetzt meine Frage. Wir haben gestern geteilt über unsere Vision, über unsere Sehnsüchte. Ist das neben allem anderen auch nur unsere Sehnsucht, unser höchstes Glück, eben diese Braut zu sein, die schön ist, die vollkommen ist? Geht unser Denken auch dorthin, unser Sehnen auch dorthin? Epheser 5 schreibt der Paulus, er, Jesus, möchte die Gemeinde zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Braut von makelloser Schönheit möchte er uns machen. Ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne irgendeine Unvollkommenheit. Er ist vollkommen, er möchte eine vollkommene Braut haben. Und ja, die Frage ist, wie kommen wir als Gemeinde zu dieser vollkommenen Schönheit? Was ist mein, was ist dein Anteil dabei, dass wir wirklich so eine wunderbare Braut werden? Eine Antwort darauf ist im Hebräer 12,14, strebt voller Eifer nach dem Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Also eben diese Zeit der Verlobung, im Hebräischen heißt es eben diese Heiligungszeit, und eben danach müssen wir streben. Wenn wir nicht in dieser Heiligung leben, dann können wir da nicht, können wir nicht dabei sein, können wir den Herrn nicht sehen. Wenn er kommt, werden wir keine Augen dafür haben oder wird sich uns nicht zeigen, wenn wir uns nicht wirklich geheiligt haben. Und die Frage ist eben, wie kommen wir da hin? Ich glaube, wir kommen hin, wenn Jesus wirklich unser höchstes Glück und das höchste Ziel ist, meins und deins und uns ist in der Gemeinde auch. Wenn wir heilig sind, dann heißt es, wir gehören mit allem, was wir sind, was wir haben, zu ihm. Er ist unser König. Ist das unser Wunsch? Ist das unser Leben? Hat er wirklich über alles in unserem Leben die Verfügungsgewalt? Über das Plus, in dem wir jetzt gerade haben, der Gemeinde, hat er die Verfügungsgewalt darüber? Darf er sagen, wofür geben wir das aus? Geben wir das alles in die Mission? Geben wir das alles irgendwo bedürftigen Leute? Oder was davon dürfen wir hier für den Gottesdienst nehmen, für unsere Notwendigkeiten? Er soll darüber verfügen. Hat der Geist das letzte Wort oder unsere Seele? Wir sind so oft bestimmt von unseren Gefühlen, von unseren Gedanken, von unseren Befürchtungen. Aber das ist dann, sind wir von der Seele bestimmt und nicht vom Geist. Der Geist möchte das alles läutern. Und Ja, oft sind wir so in unseren vergangenen Erfahrungen, dass wir an denen hängen, so muss es doch gehen. Und dann nicht bereit sind, auch mal vielleicht andere Schritte mit Jesus zu gehen. Und es gibt so einige Dinge, wo ich einfach merke, jetzt bei mir selber auch, oder wenn ich so um mich schaue, wo ich so schnell mit dem zufrieden bin, was ich schon habe. Und ich mich daran orientiere, wie Gott mich eigentlich haben möchte. Oder eben ja, so Stolz in mir oder Hochmut auch. Und dann eben sehr viel Egoismus auch, immer wieder auf mich schauen, auf meine Bedürfnisse. Wo ich dann eben auch schnell verletzt bin, wenn ich jetzt nicht so geachtet werde, wie ich es gerne hätte. Oder Bequemlichkeit auch. Doch das ist ein Hindernis. Und dann eben so dieses, was uns diese Zeit bestimmt, dieses Wohlfühl, Wellness. Wie oft habt ihr zu jemandem gesagt, jetzt ein Neujahr, alles Gute, vor allem Gesundheit? Das ist so was Menschliches, so was Irdisches. Klar sind wir froh, bin ich auch froh, wenn ich gesund bin, aber das ist sicher nicht das Wichtigste. Es ist unser Wunsch, aber es ist nicht das, was uns wirklich vielleicht brauchen wir auch eine Krankheit mal, um Jesus näher zu kommen. Oder ja, wie wichtig ist mal Essen und Trinken? Es ist nicht das ganze Reich Gottes. Es besteht nicht nur aus Essen und Trinken, aber oft haben wir dem so viel Wert beigemessen, dass wir ja, dass wir das wohlfühlen, wenn wir gutes Essen haben. Oder wir fühlen uns wohl, wenn wir sicher sind, wenn wir meinen, wir haben eine gute Versicherung und wir haben genug auf dem Konto. Da kann jetzt mal, kann ich erstmal ruhig sein. Das ist eine Sicherheit, die ist nicht fest gegründet. Das ist eben, ich fühle mich zwar wohl vielleicht damit, aber es ist nicht das, was wirklich trägt. Oder eben, wohl, fühle mich wohl, wenn alles so läuft wie immer, wenn ich mir ja keine Gedanken machen muss, wenn ich nicht mich ändern muss, wenn ich die Zustände nicht ändern muss, wenn in der Gemeinde alles weiterlaufen darf. Das ist mein Bedürfnis einfach nach ja, Bequemlichkeit, es soll so sein und es ist gut so, ich will mir keine Gedanken machen, ich will mich nicht irgendwie ändern müssen. Das ist alles dieses Wellness. Oder eben, ich will kein Anstoß sein bei Menschen. Ich will nicht wirklich sagen, dass ich Jesus gehöre. Ich will nicht wirklich sagen, dass ich nicht einverstanden bin, wenn jetzt auf einmal Männer mit Männern und Weiblein mit Weiblein ins Bett gehen. Ich bin nicht einverstanden mit vielen Dingen, die ablaufen in der Erde, auf der Welt. Ich bin nicht einverstanden mit Abtreibung. Ich bin nicht einverstanden, dass Materialismus, das Geld so viel zählt. Aber ich will keinen Anstoß geben, deswegen halte ich mich lieber zurück in meiner Meinung. Auch das ist, ich will mich wohlfühlen. Ich will es mit niemand anlegen. Oder auch morgens, ich bleibe lieber noch eine Stunde länger im Bett, statt jetzt mehr Zeit zu nehmen. Statt ein Date haben mit meinem Bräutigam. Abends schaue ich lieber Fernsehen, statt dass ich ein Date habe und mal mit ihm mal kommuniziere. Was sagst du mir eigentlich? Was wünschst du dir eigentlich? Und was habe ich auf dem Herzen? Was möchte ich dir erzählen? Er wartet darauf, dass wir mit ihm uns verabreden und er hat immer Zeit. Aber oft ist uns das einfach zu mühsam. Ach nee, ich habe jetzt was anderes vor. Es ist bequemer, jetzt nur ein Stündchen zu schlafen. Das sind alles so Dinge, die uns daran hindern, wirklich uns schön machen zu lassen. Diese vollkommene Schönheit, ja, zu erreichen. Diese Heiligung. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder Zeit nehmen, auch da den Heiligen Geist zu uns sprechen zu lassen. Weil er überführt uns von Sünde und von Gerechtigkeit. Er möchte uns zeigen, wo es noch nicht so ganz so ist, wie es sich eigentlich wie Jesus sich das vorstellt, wie er es haben möchte. Und ein Vers, der mir dabei immer wieder hilft, ist Psalm 139. Ich lese das laut und wer möchte, darf das gerne mitbeten. Wem das auch ein Anliegen ist, dass er bittet Gott, dass er ihm das zeigt. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Amen. Ist ein gutes Gebet, auch in der stillen Zeit. Für diese Heiligung brauchen wir den Heiligen Geist. Und Jesus hat das Beispiel oder dieses Gleichnis von den 10 Jungfrauen erzählt. 10 Jungfrauen, die eben warten mit der Braut, dass der Bräutigam kommt und sie heimholt. Und er sagt, die hatten alle ein Ölgefäß und da sollte überall Öl drin sein, damit es dann brennen kann, weil das, Der Bräutigam kommt meistens in der Nacht und dann müssen sie ihre Lampen anzünden, um dann die Braut zum Bräutigam zu führen. Und dann sagt Jesus, und da waren 5 von diesen 10 Jungfrauen, die hatten nicht genug Öl in ihrer Lampe und da kam kein Licht. Und das Öl ist in der Heiligen Schrift meistens ein Bild für den Heiligen Geist. Und es gibt also 5 von diesen 10 Jungfrauen, die eigentlich dazu vorgesehen waren, mitzugehen zur Hochzeit. Die haben den Weg nicht gefunden. Und die sind viel zu spät angekommen und Jesus hat sie nicht mal reingelassen. Und Jesus möchte uns damit sagen, ihr müsst den Heiligen Geist haben, wenn ihr wirklich ans Ziel kommen wollt. Und Paulus schreibt auch in Epheser 5, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Also es ist so wichtig, nicht nur den Heiligen Geist zu haben. Ein paar Kapitel davor schreibt der Paulus Epheser, ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt schon alles. Aber jetzt sagt nur noch, lasst euch erfüllen. Es reicht nicht, dass ihr nur bekommen habt. Ihr müsst euch immer wieder neu füllen lassen. Sonst kommt ihr nicht zurecht, sonst kommt ihr nicht ins Ziel. Und da müssen wir auch immer wieder den Heiligen Geist bitten, erfülle mich oder den Vater bitten, gib mir den Heiligen Geist in der Fülle. Und Fülle des Heiligen Geistes heißt nicht nur, ich mache jetzt große Wundertaten, große Heilungen oder irgendwelche Krafttaten. Das ist ein Teil. Aber ich brauche die Fülle des Heiligen Geistes, damit er mich wirklich umwandeln kann. Damit er mich in das Bild von Jesus gestalten kann. Damit er die Liebe in mir entfalten kann, die Freude, den Frieden, die Geduld, die Freundlichkeit, die Güte, den Glauben, die Sanftmut und die Besonnenheit, Selbstbeherrschung. Da brauche ich die Fülle des Geistes, um wirklich in dieser Welt ans Ziel zu kommen. Sonst werde ich auf dem Weg dorthin irgendwo den Weg nicht sehen, weil ich eben nicht diese Kraft habe des Heiligen Geistes. Also immer wieder bitten, Herr, fühl mich wirklich mit diesem Heiligen Geist. Ich möchte nicht nur ein bisschen haben, ich weiß, dass ich im Herzen habe, aber ich möchte voll sein damit. Damit du mich wirklich schön machen kannst, damit ich wirklich ein Teil dieser wunderbaren Braut bin. Ja, und jetzt zurück nochmal auf diese normale Hochzeit. Da war das so, dass der Vater vom Bräutigam hat dann entschieden, wann es soweit ist. Er hat sich angeschaut, was macht er, mein Sohn da. Und wenn er gesagt hat, na, da fehlt noch was, da muss noch was machen. Und erst wenn es wirklich eine richtig schöne Wohnung ist, dann hat er gesagt, gut, jetzt ist es soweit, jetzt kannst du gehen und deine Braut holen. Also der Vater entscheidet es. Und Jesus, was sagt er? Markus 13, da sagt er, wann jener Tag und jene Stunde sein werden, eben wenn ich komme, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, also nicht einmal ich, nur der Vater weiß es. Also der Vater allein weiß, wann die Stunde ist. Und deswegen vergesst es, irgendwelche Berechnungen anzustellen, wann Jesus wiederkommt. Keiner von uns wird es wissen. Also es gibt so viele Bücher und Lehren darüber, wann genau das kommt. Könnt alles vergessen. Nur der Vater weiß es. Unsere Aufgabe ist jetzt einfach, schön zu sein, bis dahin, wenn er kommt. Ja, und dann kommt eben die große Hochzeit. Und meistens war das so, dass der Bräutigam um Mitternacht, also mitten in der Nacht, wenn es dunkel war, ist er losgegangen, um Richtung Haus zu gehen von der Braut, und dann gab es Schofarhörner und viele Leute sind mitgekommen mit Fackeln. Und wenn die Braut das gehört hat, dann ist sie aufgestanden und ihre Freundin, ihre Gefährtinnen, eben diese 10 jetzt beim Gläubigen von Jesus, kann auch viel mehr gewesen sein, die gehen dann mit ihr und manchmal haben sie sogar getragen, die Braut, dem Bräutigam entgegen. Und was lesen wir in Matthäus 25? Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit den 10 Jungfrauen sein, die ihre Fackel nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Also Jesus sagt, genauso wird es sein. Wie ihr das feiert, genauso wird es dann auch sein, wenn ich wiederkomme. Dann werdet ihr eben eure Fackel nehmen und dann kommt diese große Zeit. Und auch im 1. Thessalonicher lesen wir das. Das ist noch deutlicher. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Also wir gehen dann nicht nur auf dem Erdboden dem Bräutigam entgegen, sondern wir gehen entgegen in die Luft, werden gehoben, wenn es dann soweit sein wird. die, die schon gestorben sind vor uns und die, die dann noch leben als Gläubige. Dann wird es sogenannte Entrückung sein, dass wir dann hochgehoben werden, ihm entgegen und dann werden wir immer da sein. Dann wird uns nichts mehr trennen können, dann werden wir nicht wieder uns trennen müssen von ihm. Und dann bei dieser Hochzeitsfeier, die dann stattfindet, also die Braut kommt dann mit ihren Freundinnen dann in den Hochzeitssaal. Und dann gibt es wieder ein Weinritual. Mit demselben Becher gibt das Bräutigam wieder ein Wein. Und Jesus sagt dazu, merkt euch meine Worte, ich werde keinen Wein mehr trinken, sagt er bei dem Abendmahl, bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Also Jesus sagt schon, voraus ihr wisst, dieser Kelch ist jetzt, und den zweiten Kelch, den gibt es dann bei der Hochzeit selber. Und da freue ich mich jetzt schon, ich werde ihn wieder mit euch trinken, in meinem Reich, im Himmelreich. Das ist also wieder so die totale Entsprechung. Und dann gibt es eben während diesem Hochzeits, 7 Tage ging das, und dann gab es natürlich das Hochzeitsmahl, ein großes, mit Musik, mit Tanz, mit allem. Und es war einfach eine Riesenstimmung da. Und Offenbarung 19 sagt jemand zum Johannes dem Täufer, jemand sagte zu mir, schreib auf, selig wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Also wer bei diesem Mahl dabei sein kann, wo so schöne Musik ist, wo alles voller Farben ist, voller Freude ist, wo getanzt wird, da sind wir selig, wenn wir da dabei sein dürfen. Und dann kommt eben auch während dieser Hochzeitszeit, dann kommt auch der Zeitpunkt, wo die beiden wirklich zusammenkommen dürfen, wo sie wirklich Sex haben miteinander. Und ich darf das auch sagen, dann wird unser Orgasmus ewig sein. Nichts wird uns mehr hindern. Jetzt kann man nochmal die Folie von der Frau zeigen. Offenbarung 19 heißt es, und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und dann heißt es danach noch, der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Und wen da dürstet, der spreche, komm. Das ist die Frage an uns. Wollen wir kommen? Wenn jemand noch nicht dabei ist, möchte er dazukommen? Jesus sagt uns in dem Jahreslos von heute auch zu, wenn jemand zu mir kommen will, den werde ich nicht abweisen. Also jeder Moment ist die Möglichkeit, zu ihm zu kommen und sagen, ich möchte auch dabei sein. Ich möchte auch bei deiner Braut sein. Und das soll uns begleiten. Diese Vision, die höchste, schönste Braut, das glücklichste Fest dabei zu sein. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns ja, Jesus, deinen Sohn, gegeben hast als Bräutigam. Du hast ihn losgelassen, weil du wolltest, dass er mit uns glücklich wird, dass er mit uns eins wird, mit seiner Braut. Und Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns erkauft hast vom Teufel. Mit deinem Blut hast du uns erkauft. Wir sind dein Eigentum. Und du sollst unser Herr sein. Und wir wollen dein Besitztum sein. Und Herr Jesus, wir wollen wirklich schön sein für dich. Vollkommen rein, ohne Tadel, ohne Flecken, ohne Runzeln. Herr Jesus, du bist so vollkommene Schönheit. Und wir wollen auch vollkommen schön sein für dich. Deswegen bitte ich dich, dass du uns den Heiligen Geist in der Fülle gibst, dass er uns hilft, uns zu reinigen, uns zu heiligen für dich. Herr, dass er uns in dein Bild verwandelt, dass er uns dir gleich macht, mit derselben Liebe, mit derselben Freude, mit derselben Frieden, mit derselben Geduld und Freundlichkeit und Güte, mit denselben starken Glauben und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Herr, und wir freuen uns wirklich, und es ist meine höchste Sehnsucht, meine größte Sehnsucht, mein höchstes Glück, deine Braut, zu deiner Braut dazuzugehören. Herr, und du zählst deine ganze weltweite Gemeinde gehört dazu. Ich danke dir, dass du uns verbindest, auch jetzt schon, mit deiner weltweiten Braut. Amen.